Ein Ehepaar feiert ihr 40. Hochzeitstag. Sie haben ein gemütliches Essen zusammen gemacht beim schönen Kerzenschein. Auf einmal erscheint ihnen ein Fee und sagt zu ihnen, weil ihr schon so viele Jahre lang einander die Treue gehalten habt, möchte ich euch jeweils einen Wunsch gewähren. Und die Frau ist total begeistert. Sie weiß sofort, was sie will. Sie sagt, ich möchte lieb und gern eine Kreuzfahrt, eine Luxuskreuzfahrt mit meinem lieben Ehemann machen auf der Queen Elizabeth. Und die Fee wedelt mit ihrem Zauberstab und puff, da hat die Frau dann plötzlich zwei Karten für die Queen Elizabeth in der Hand. Und der Mann guckt ganz nachdenklich und sagt, also, das ist alles ganz romantisch, was hier geschieht, aber das ist eine einmalige Gelegenheit und ich will sie mir nicht entgehen lassen. Ich wünsche mir eine Frau, die 30 Jahre jünger ist als ich. Und die Frau und die Fee, die gucken beide ganz enttäuscht, aber die Fee sagt, gewünscht ist gewünscht und wedelt mit ihrem Zauberstab und puff, der Mann ist 92 Jahre alt. Ja. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist schon lange Stoff für viel Zoff. Also wie der große deutsche Denker Loriot es mal gesagt hat, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Und manchmal hat man das Gefühl in Beziehungen und sonst auch im Umgang, man fragt sich, wie soll das überhaupt gut gehen? Männer und Frauen scheinen oft so unterschiedlich zu sein. Und natürlich einer der größten Problemquellen unter Ehepartnern sind die Machtkämpfe. Wer hat hier das Sagen? Wer darf bestimmen, wie das Geld ausgegeben wird? Wer darf bestimmen, wo man in Urlaub hinfährt und so weiter und so weiter? Nun, historisch gesehen gibt es eigentlich überhaupt keine Frage. Historisch gesehen sind es die Männer, die das Sagen haben. Also weitaus die meisten Gesellschaften in der Geschichte sind männerdominiert gewesen. Aber es ist euch vielleicht aufgefallen, die Zeiten haben sich geändert. Ja, die Zeiten ändern sich manchmal ziemlich gewaltig. Und dann, wenn man in die Bibel schaut, ist das, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat, also manche Leute gehen echt auf die Palme und die sagen, was sind das für alte Kamelen hier? Wer kann sich das überhaupt noch anhören? Und viele Leute regen sich darüber auf, wenn sie manches, was in der Bibel dazu steht, lesen. Und gut, ich gebe zu, ich stoche gern manchmal im Wespennest rum, gerade wenn es um biblische Texte geht, weil ich bin der Überzeugung, dass die Bibel uns durchaus noch sehr viel zu sagen hat. Und ich bin auch überzeugt, dass wir manches von den biblischen Texten nicht ganz verstanden haben, beziehungsweise sind wir häufig in der Versuchung, zu früh aufzuhören beim Lesen. Naja, der Text für heute ist Epheser, Kapitel 5. Ich lese die Verse 22 bis 33. Männer, es geht richtig gut los, ne? Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen. Soweit so gut, ne? Da wollen wir meist aufhören. Also, passt gut für starke Männer, ne? Aber, bitteschön, der Text geht weiter. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Was euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. Ja, Vers 22 ist schon genug, um viele Leute auf die Palme zu bringen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern. Und ich weiß nicht, es kann sein, dass manche hier sitzen und denken, aber Karl, guckt mal gerne dem Urtext nach. Vielleicht ist das ein bisschen anders zu verstehen, dass wir es ein bisschen abmildern können. Tut mir leid. Das ist richtig übersetzt. Das heißt unterordnen. Das ist, was das Wort bedeutet. Allerdings, manchmal ist auch interessant zu sehen, was nicht direkt in unserem biblischen Text steht. Und in diesem Fall möchte ich auf ein paar Sachen hinweisen, die überhaupt nicht in der Bibel stehen. Das heißt, sie kommen nicht aus dem Christentum und die erste paar davon nicht mal aus dem Judentum, sondern aus dem griechischen Bereich, heißt es, gut gestellte Männer schlafen mit vornehmen Prostituierten zum Vergnügen, mit Geliebten für körperliche Gesundheit und mit der Ehefrau, um Kinder zu zeugen und häusliche Angelegenheiten zu regeln. Von Marcus Aurelius, also ein großer römischer Denker und Dichter, Frauen sollten ihren Männern gehorchen. Und Plutarch, wieder ein Grieche, hat hinterhergeschoben, dass sie ihren Männern gehorchen sollten in allen sozialen und religiösen Angelegenheiten. Und im Judentum war es auch so, dass die weit verbreitete Meinung geherrscht hat, ein Mann darf sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau scheiden lassen, inklusive wenn sie das Essen anbrennen lässt. Nun, in den Evangelien finden wir, dass Jesus zu dieser Frage befragt wurde und er hat gesagt, nein, so nicht. Aber man muss dazu sagen, er war in der Minderheit mit der Meinung, die er da geäußert hat. Also im Judentum durften die Männer sich von den Frauen aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen. Bei Frauen war es so, dass sie nur aus sehr eingeschränkten Gründen sich von ihrem Mann hätten scheiden lassen können. Wenn wir das hören, wie andere, also Gesellschaften gedacht haben, was eigentlich die weit verbreitete Meinung war, und das vergleichen mit dem, was wir von Paulus sehen, würde ich behaupten, also für die Frauen hat Paulus die Spielregeln überhaupt nicht verändert. Aber wie sieht es aus mit den Männern? In Vers 25 heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen. Nun, angesichts dessen, was wir gerade gehört haben über römische und griechische Kulturen und ihre Denkweise und Handelsweise, muss man sagen, Paulus hat hier das Spielfeld für die Frauen geebnet. Es ist nicht, dass er hier irgendwelche neue Bürden auf die Frauen gelegt hat oder sie in die Schranken weisen wollten. Vielmehr hat er zu den Männern gesagt, hey Männer, ihr macht es nicht so wie alle anderen. Ihr habt eure Frauen zu lieben. Und das ist etwas, was uns nicht in solchen Text lesen. Nun, manch feministisch gesinnter Mensch unter uns wird immer noch Anstoß daran nehmen, dass Paulus sagt, der Mann sei der Haupt der Frau. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Aussage, denke ich, lange Zeit auch nicht ganz verstanden, weil wenn wir diesen Text lesen und ich meine, gut, ich möchte euch sehr ermutigen, nehmt eure Bibeln in die Hand, lest diesen Text selber mal durch. Ich habe es jetzt einmal vorgelesen und ich werde auf verschiedene Verse während dieser Predigt immer wieder hinweisen, aber lest euch den Text durch. Ich werde nächste Woche eine Frage dazu stellen. Also es gibt Hausaufgaben, ne? Lest den Text durch. Aber wenn wir hier lesen, dass Paulus sagt, dass der Mann der Haupt der Frau sei, denken wir meist so sinnbildlich, dass Ja, also eigentlich, Steffi sitzt da, ich stehe hier, also sind wir nicht ein Körper geworden. Aber Paulus zitiert aus der Schöpfungsgeschichte, aus 1. Mose 2 und sagt, die zwei werden ein Fleisch werden. Und ich frage mich, ob er nicht eben das doch buchstäblich gemeint hat, als er hier gesagt hat, der Mann ist der Haupt der Frau. Denn überlegst dir, hast du je jemanden gekannt, der in den Spiegel geschaut hat und hat gesagt, oh, der Kopf, der ist doch schön. Wow, der Kopf ist doch vollkommen gut. Aber der restliche Körper, oh, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Nein, natürlich nicht. Und wenn Paulus dann in dem einen Vers sagt, es hat noch keiner, seinen eigenen, in Vers 29 heißt es, keiner hat je seinen eigenen Körper gehasst. Das heißt nicht, dass es hat noch nie einer in den Spiegel geguckt und sich daran gestört, was er gesehen hat. Es heißt eben, dass es ein Paket ist. Es gehört alles zusammen. Wenn der Kopf isst, nimmt der gesamte Körper Nahrung zu sich. Wenn der Kopf atmet, bekommt der gesamte Körper Sauerstoff. Und so, sagt er, haben wir das mit der Ehe zu verstehen. Wir sind nicht mehr zwei. Ich darf nicht etwas nur für mich machen, was meiner Frau oder meiner Familie schadet. Weil dann schade auch ich mich selber. Und ich muss verstehen, wenn ich etwas Gutes für meine Frau und für meine Familie tue, dann habe ich etwas für uns allen Gutes getan. Wir dürfen uns nicht als zwei verschiedene Einheiten sehen. Die zwei sind eins geworden. Und Paulus sagt, Männer, ihr habt eure Frauen zu lieben wie euch selbst. Das heißt, dass sie nicht als Anhängsel, schon gar nicht als Dienstbote oder Hausmädchen oder was auch immer zu gebrauchen oder missbrauchen sind, sondern es ist eine Einheit, die da gebildet wird. Nun, ich weiß, in vielen christlichen Kreisen wird gerade dieser Text ganz heiß diskutiert. Und viele Menschen haben diesen Text auch schon als Keule benutzen wollen. Ich muss an der Stelle sagen, ich staune darüber, wie viele Frauen diesen Text auch als Keule gegen andere Frauen benutzen wollen. Aber wenn wir vielleicht auf den Vers 22 zurückgehen können. Dieser Vers ist nicht hier, um als Keule benutzt oder missbraucht zu werden. Das ist nichts, was wir nehmen sollen und dem anderen über den Kopf hauen, weil es uns gerade passt, weil das ist ein Machtspiel, was da gemacht wird. Aber wenn wir das Evangelium verstehen wollen, und man muss dazu sagen, wenn wir Paulus in solchen Texten verstehen wollen, dann müssen wir das durch das Evangelium sehen. Und wenn wir in das Evangelium schauen, was Jesus für uns getan hat, dann sehen wir, dass die Verse 25 bis 27 auf alle Fälle ernst genommen werden müssen. Wir dürfen das niemals als Keule benutzen. Wir müssen verstehen, hier, ich lese die Verse 25 bis 27 nochmal. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Er redet hier von dem, was Jesus für seine Gemeinde getan hat. Jesus hat nicht zu uns gesagt, reiß dich zusammen. Du musst endlich besser werden. Du musst mir besser gefallen. Jesus hat gesagt, ich tue alles, was notwendig ist. Ich mache es möglich. Ich mache dich schön. Er hat uns schön gemacht durch seine Liebe. Er hat uns schön gemacht dadurch, dass er alles für uns hingegeben hat. Und in diesem Zusammenhang muss man einen solchen Text verstehen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach behaupten, wir werden keine Probleme, keine Diskussionen mehr über den Vers 22 haben, wenn wir die Verse 25 bis 27 richtig verstanden haben. Es bildet einen Kreislauf des Dienstes. Es bildet einen Kreislauf der Liebe, wo beide in gegenseitiger Liebe und Dienst einander dienen wollen. Die suchen das, was für den anderen gut ist, weil da eine tiefe, ehrliche Liebe da ist. Und der Begriff für Liebe hier, ja, da habe ich auch ins Griechische geguckt, der Begriff für Liebe hier ist der Begriff für eine bedingungslose Liebe. Das ist eine Stelle, wo es für viele Menschen wirklich schwer wird. Weil ich kann es mir denken, dass viele sich fragen, okay, was ist, wenn meine andere Hälfte ihr Anteil an dem Ganzen nicht aufrechterhalten will? Was ist, wenn sie nicht mitziehen dabei? Ich rede solche Schwierigkeiten, solche Herausforderungen im Leben überhaupt nicht klein. Ich habe mit verschiedensten Menschen zu tun, die in ihrer Ehe leiden, weil gegenseitiger Dienst ist, davon ist gar keine Rede, die Liebe ist überhaupt in Frage gestellt. Diese Schmerzen sind sehr real. Aber wir müssen verstehen, um Jesus nachzufolgen, müssen wir immer wieder auf sein Beispiel schauen. Wenn du gerade mit einer solchen Situation kämpfst, bitte ich dich, schalte jetzt nicht ab, weil das Zweite, was ich noch sagen will, ist unerlässlich wichtig. Das Erste, Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Wir wissen, dass Jesus auch einem Judas Iskariot die Füße gewaschen hat. Wir wissen, dass Judas Iskariot, der ihn später verraten hat, war da, als Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Er hat auch von dem Brot gegessen. Er hat auch von dem Wein getrunken. Jesus hat nicht gesagt, hey, du liebst mich nicht richtig, weg mit dir. Aber das Zweite dazu ist, eine bedingungslose Liebe bedeutet niemals, dass wir uns aufgeben. Jesus hat sein Leben hingelegt, hat sein Leben gegeben. Und hat er sich dadurch verloren? Hat er seine Identität dadurch aufgegeben? Im Gegenteil. Er hat seine Identität dadurch erst richtig für uns klar und deutlich gemacht. Also, dich deinem Partner unterzuordnen, deinen Partner zu lieben wie dich selbst, heißt niemals, dass du zu einer Fußmatte wirst. Sondern durch die Liebe, die Gott uns gegeben hat, durch die Hoffnung, die er uns gegeben hat, können wir erst richtig erkennen und wissen, wer wir sind, wie wertvoll wir sind. Vergiss niemals, du bist wertvoll, weil Gott dich gemacht hat. Gott hat dich gewollt. Und Jesus ist für dich gestorben. Er hat dich nicht zur Fußmatte gemacht. Du brauchst dich nicht zur Fußmatte zu machen. Und du brauchst es auch keinem anderen zu erlauben, dich zu einer Fußmatte zu machen, dich zu missbrauchen. Aber eine bedingungslose Liebe geht sehr, sehr weit, indem sie Versöhnung sucht, indem sie Frieden sucht. Aber sie wird nicht zerstört, wenn ein Hass entgegengebracht wird. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Unterscheidung erkennen. Jesus hat uns das ultimative Beispiel gegeben. Ja, übrigens, ich weiß, es sind einige Leute, die suchen noch nach dem Partner fürs Leben. Bitte speichert ein bisschen was davon ab. Das könnte hoffentlich später sehr hilfreich sein. Für diejenigen, die sagen, ich bin in einem gewissen Alter gekommen, wo das Kapitel für mich vorbei ist. Mein Ehepartner ist vielleicht schon verstorben. Ich suche keinen neuen Partner. Bitte vergiss nicht, wie wichtig du bist für die jüngere Generation. Was für einen Einfluss du auch haben kannst. Deswegen scheue ich mich nicht, über solche Themen zu predigen, weil die wirklich allen auf irgendeiner Ebene betreffen. Aber die Liebe, die Gott uns gegeben hat in Jesus Christus, die Liebe, die Jesus uns gegeben hat, indem er sein Leben für uns gegeben hat, das ist das Beispiel. Das ist der Maßstab, von dem wir lernen wollen. Und wenn wir seine Liebe praktizieren, dann werden die Machtkämpfe aufhören. Wenn wir Jesu Beispiel nachahmen, gibt es keine Machtkämpfe, sondern wir leben im Dienst zueinander, in der Liebe, die er uns gegeben hat. Wir finden einen völlig anderen Frieden, den die meisten Menschen in dieser Welt gar nicht kennen. Wir wollen seinem Beispiel nachahmen. Wir wollen von ihm lernen. Das führt zum Leben. Wisst ihr was? An dieser Stelle sage ich einfach, setze einen Doppelpunkt und sage Amen, um die Predigt zu beenden. Aber Fortsetzung folgt. Ich habe noch eine Woche, um ganz ärgerliche Dinge zu sagen, bevor ich dann in die USA fliege für einige Wochen. Also ich werde die Chance ausnutzen und nächsten Sonntag an der Stelle fortsetzen. Aber bitte, lest diesen Text durch und pass auf, dass du nicht das, was du vielleicht schon viele Jahre lang gehört hast, wo dieser Text als Keule benutzt wurde, da reinsetzt, sondern lies, was da gesagt wird über das Beispiel von Christus. Das ist unerlässlich wichtig.